Der Moment, wo ich meine Hände im Lehm gehabt habe, habe ich gewusst, das ist mein Material und das ist dieses Missing Link, das fehlende Verbindungsstück zwischen eben der sozialen Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit und der Schönheit. Und dass ich das da alles wirklich mit einem Material verbinden kann.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Mein Name ist Anne Isop. Heute spreche ich mit der Architektin Anna Heringer über das Bauen mit Lehm. Dann sieht man natürlich Gebäude aus Lehm, man sieht Konstruktionen aus Bambus. Man sieht aber vor allem, wie Licht und Schatten mit diesen Lehmoberflächen spielen. Man sieht vor allem Menschen und man sieht viele Farben auf diesen Bildern. Das sind sehr stimmungsvolle Bilder. Für Anna Heringer bietet jedes Gebäude die Chance, auch eine Gemeinschaft aufzubauen. Schon bei ihrem ersten Bauwerk in Bangladesch durfte die ganze Dorfgemeinschaft mitbauen. Für Anna Heringer ist Lehm deshalb auch mehr als nur ein Baustoff. Er ist inklusiv, unendlich sozial und wie sie sagt, obendrein noch wunderschön. Ich habe Anna Heringer für dieses Gespräch in ihrem Heimatort Laufen in Bayern besucht. Ja, ich freue mich sehr, hier bei dir im Studio sein zu dürfen. Das Haus ist sehr auffällig.
Blau.
Ja. Warum ist das Haus blau?
Ich weiß es nicht, das hat das Denkmalamt ausgesucht, aber seitdem heißt es das blaue Haus.
Ja, genau. Das ist eine sehr schöne Farbe, hat also irgendwelche historischen Hintergründe, so kann man davon ausgehen, ja genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe ja schon ein paar Mal angefragt und du hast es abgesagt. Ich habe das auch voll verstanden, weil sicherlich viel zu tun ist und wir ja auch mit unseren Ressourcen sorgsam haushalten müssen. Ja,
genau, Familie und Arbeit.
Ja, genau. Und das Thema Ressource ist, glaube ich, eh ein großes Thema
für dich. Genau, so ist es.
Du hast ein Buch geschrieben, damit möchte ich anfangen, über deine Arbeit, aber auch über dich. Also das heißt Form Follows Love. Und ich habe es mir jetzt durchgelesen und finde, dass es ein sehr persönliches Buch geworden ist. Also wo sich eben das Private mit dem Beruflichen irgendwie wahnsinnig schön verwebt. Also wo man eben auch den Eindruck hat, dass die Arbeit mit dir als Mensch und mit deiner Haltung irgendwie so konform geht, sage ich jetzt mal. Wie gelingt dir das?
Ja, ich denke, das ist ein ganz natürlicher Anspruch, dass das, was man sozusagen versucht zu vermitteln, dass man das auch lebt und Nachhaltigkeit dann nicht nur mit Scheuklappen auf einen gewissen Aspekt im Leben bezieht, sondern dass sich das natürlich dann wirklich als Haltung durch alle Aspekte zieht. Das ist für mich eine ganz natürliche Art, dass man die Kleidung genauso wichtig ist, dass die nachhaltig ist wie Nahrung und ein gemeinschaftliches Miteinander im Büro, in der Stadt, im Umfeld, das gehört alles dazu.
Ist das ein Reinwachsen in dieses Denken gewesen oder hast du das von Kind auf mitbekommen?
Ich habe das tatsächlich in meiner Jugend wirklich mitgekriegt, auch von meinen Eltern, und ich war in der Pfadfinderei. Das heißt, da sind wirklich sehr viele Grundlagen gelegt worden zu dem, was ich jetzt tue. Also vor allem das Pfadfinderlager im Sommer raus, mit nichts, nur mit ein paar Zeltplanen ein ganzes Dorf entstehen zu lassen, mit Türmen und Toren und allem drum und dran, mit allen Leuchtturmen genauso. Und vor allem das gemeinsame Bauen und das Mitbauen, diese Selbstbefähigung, die Selbstermächtigung, in das reinzukommen, das war wunderbar zum Erleben. Also wenn man dann als zwölfjährige Jungpfadfinderin dann dasteht und am Seil zieht und dann ziehen natürlich 30 andere auch noch mit und irgendwann geht der Turm hoch und dann wird er abgespannt und dann kommen die Knotenbünde und dann steht man oben und weiß, das habe ich gebaut, gemeinsam mit den anderen. Und dieses Gefühl, das befähigt einen einfach oder das stärkt das Vertrauen, dass man sehr wohl was bewirken kann in der Gesellschaft und in seiner Mitwelt und nicht ohnmächtig ist. Und dieses Ohnmächtigkeitsgefühl, das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Und das ist sicher meiner Familie und meiner Jugend zu verdanken. Und das habe ich halt versucht, dann auch in die Architekturprozesse mit einzubeziehen später dann, wenn dann in Rudrapur in Bangladesch die Kinder die Schule mitbauen dürfen.
Und du baust dann auch?
Ich baue auch mit, klar. Das ist das Schönste, wenn man gemeinsam auf der Baustelle steht und die Dinge entstehen lässt. Und das ist dann die wirkliche Co-Kreation. Und das ist sicher das Schönste an dem Beruf.
Gelingt es immer, das Mitbauen dann auch, sag mal, mit Hand anlegen?
Ja, im Moment bestehe ich eigentlich drauf bei Rollenprojekten. Das ist also sicher nicht in so einem großen Ausmaß, wie es jetzt zum Beispiel in Bangladesch möglich ist oder in Ghana oder so. Aber im Traunstein haben wir auch gewisse Teile einfach nicht fertig abgeliefert, sondern es war dann die Aufgabe, dass die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer dann die Kaffee-Ecke dann selber bauen aus Lehm, Formen. Und da haben sie wirklich eine schöne organische Form entstanden. Und die ist natürlich im November kalt, das war wirklich unglaublich kalt. Und wenn man jetzt da einen Kaffee gemeinsam trinkt, dann erinnert man sich daran, dass wir durchgehalten haben. Und das schweißt natürlich ganz anders zusammen. Dann, wenn man einzieht in ein Gebäude und dann diese Erinnerungen teilt, ist das was ganz was anderes, als wenn man einfach nur was benutzt und nicht mitbauen kann.
Es zieht sich, glaube ich, durch alle deine Projekte durch, oder? Ich habe jetzt auch so ein Video zu dem Wormser Altar gesehen, wo dann auch die ganze Gemeinde mitgearbeitet hat. Mhm.
Genau, das war das Konzept von Martin Rauch und mir von Anfang an. Wir haben den Wettbewerb gemeinsam gemacht. Und ich glaube, wir haben auch deswegen gewonnen, weil also es waren lauter schöne Objekte, die vorgeschlagen wurden. Und wir haben halt gesagt, wir kommen nicht mit dem fertigen Ding, sondern wir kommen mit dem Werkzeug. Und dann geht eine Einladung an alle Gemeindemitglieder und wir stampfen gemeinsam aus der lokalen Erde den Altar. Und da hat man schon dann in der Sitzung gemerkt, so vor allem die Frauen, die haben schon mit den Hufen geschaut sozusagen. Die waren Feuer und Flamme und das haben wirklich alle mitgemacht, von den Ministrantinnen bis zu den Mönche und Nonnen und der Kirchenchor und der Gemeinderat. Und dann sind Leute dazu gekommen, die überhaupt nichts mit der Kirche am Hut haben, aber die einfach, sie gefreut haben, dass die Erde mal im Mittelpunkt steht und dann haben die Leute auch angefangen, besondere Erden zu bringen. Ja, indische Nonnen haben zum Beispiel, die schon ganz lange in Worms waren, haben eine indische Erde eingelegt und da haben wir so richtig gespürt, die Erde ist so viel mehr als nur Baumaterial, das ist ein Element, das ist ein Zuhause und die haben wirklich die Tränen runtergekullert, wenn sie reingehen, das war einfach ein Stück Heimat und diese Verbindungen, die beim Bauen entstehen, die fehlen uns. Und wir lernen alle Gebäude zu entwerfen und wir lernen es nicht, den Prozess zu entwerfen. Der ist aber genauso wichtig. Und das ist was ich gelernt habe im Bauen im globalen Süden, dass man, wenn man gemeinsam auf der Baustelle steht, wirklich so stark zusammenwächst. Da gibt es so viel nonverbale Kommunikation auch. Zum Beispiel, man versucht was zu tragen, das ist zu schwer, das sieht jemand, gelangt am anderen Ende hin, da muss man gar nicht lang fragen. Oder es fällt ein Werkzeug drunter, der andere geht vorbei und hebt es unten auf. Und ganz, ganz, ganz viel, dass das einfach Hand in Hand geht. Man hat auch so eine gemeinsame Achtsamkeit auf der Baustelle. Das ist eine Sicherheitsfrage auch. Und man sieht, was der neben einem macht und werkelt. Und man baut eben nicht allein, sondern man baut gemeinsam. Und man hat bei jedem Gebäude die Chance, nicht nur ein Gebäude zu bauen, sondern auch eine Gemeinschaft aufzubauen. Und das ist mir dort so richtig erst bewusst worden. Und in unserer Gesellschaft, wenn wir uns ehrlich sind, dann mangelt es uns nicht am Materiellen, sondern uns mangelt es an guten Beziehungen untereinander, zueinander und auch an gemeinsamen Zielen, wo wir wirklich an einem Strang ziehen. Und das haben wir so selten. Und das ist natürlich in der Architektur schön, wenn man gemeinsam was baut, dann steht man am Abend vor dem Gemeinsamen und freut sich, klopft sich gegenseitig auf die Schultern, trinkt ein Feierabendbier und dann hat man gemeinsame Erinnerungen. Und das ist was ganz was anderes, als wie wenn man Leute nur zum Kaffee trinken, wo man immer wieder dieselbe Soße wieder nochmal quasi erzählt. Wenn man wirklich was schafft gemeinsam, was Kreatives schafft, das beflügelt so unendlich viel mehr. Und kann man das vorstellen, früher war das ja normal, da haben wir uns geholfen, gegenseitig die Häuser zu bauen. Und dann ist man durch sein Viertel durchgegangen und hat sich erinnert, mei, ja genau, da habe ich geholfen, den Dachbalken raufzulupfen. Oder da habe ich die Bank gestrichen oder die Tür. Und da habe ich noch die Suppen gekocht zum Mittagessen und so. Also in verschiedensten Weisen hat sich jeder einbringen können. Und dann war man automatisch Teil von seinem Viertel oder von seiner Nachbarschaft. Und das haben wir komplett verloren, und weil wir es halt delegieren. Und jeder Mensch hat den Urdrang zu bauen. jedes Kind spielt bauen, sei es aus Kartons oder Decken oder Ästen, Zweigen, aber jeder spielt bauen in seiner Kindheit. Also das ist ein urmenschlicher Drang. Und den haben wir irgendwo wegrationalisiert. Und jetzt bauen wir halt die Gebäude und dann, bevor die Leute einziehen, versuchen wir es noch schnell zu fotografieren, weil dann kommt der IKEA-Sturm oder irgendwelche anderen Einrichtungshäuser, wo wir dann versuchen, diesen Nestbautrieb dann irgendwie so umzusetzen, der befriedigt aber nicht. Das bedeutet, dass wir dann die Einrichtung sehr schnell wieder wechseln und dann tragen wir nur wieder bei zu unseren Müllbergen. Und ich glaube, dass wir das sehr viel besser einsetzen könnten, indem wir wirklich Partizipation zulassen.
Hast du im Rückblick jetzt auch zu Worms oder zu anderen Projekten jetzt im europäischen Kontext die Erfahrung, dass dann diese Gemeinschaft wirklich auch so weitergehalten hat? Also wie geht's danach dem Bauprojekt weiter?
Also zu mir hat damals der Pfarrer gesagt, also, oder nein, es war gar nicht, war irgendjemand vom Kirchenchor. Also normalerweise sind wir nicht so harmonisch, haben sie gesagt. Und wir haben den Altar gebaut und die Einweihung war dann sicher ein halbes Jahr später und das gemerkt, wie die Leute wirklich, also die, normalerweise sitzen die Erbauer dann, es ist genau ein Protokoll, gibt's genau ein liturgisches Protokoll, was die Erbauer da machen dürfen und so weiter und das haben sie uns schon auch machen lassen, aber das Lustige war, die ersten Reihen waren alle für die Bauer reserviert und die ersten 10 Reihen waren erst einmal schon, da sind alle Kirchengemeindemitglieder gesessen und dann sind erst einmal wir gekommen als Entwerfer und da hat man so gemerkt, das ist so wurscht geworden. Also das, die Autorenschaft an dem Altar ist so egal geworden. Das waren wirklich die Leute, die sich Teil davon gefühlt haben und das hat sicher zusammengeschweißt. Ich bin überzeugt, dass die noch irgendwie in zwei Generationen nur verzehnt, da hat meine Oma mitgestampft. Das ist sicher, das bleibt sicher drinnen.
Du hast am Anfang von der Geschichte erzählt, dass es viele schöne Entwürfe gab, ja, und jetzt ist ja bei eurem dieses Partizipative ein wichtiges Moment gewesen. Wie gelingt es dann, gemeinsam was Schönes zu machen? Weil, also ich kenne es jetzt nur von den Bildern, aber es ist wirklich ein sehr schönes Element, was sich in den Kirchenraum sehr gut einfügt.
Ja, der Entwurf ist schon von uns gekommen, aber das war nicht so entscheidend, weil die Energie und die Kraft von jedem drinnen war dann letztendlich. Und das ist ein bisschen so das Missverständnis, das wir haben, dass wir glauben, das Entwerfen ist das Allerwichtigste. Das ist so ein bisschen die Hierarchie zwischen Hand und Hirn oder Intellekt. Und ich finde es überhaupt nicht, dass der Intellekt wichtiger ist als die Intelligenz der Hand und die Kraft der Hand. Und das ist da aufgehoben worden. Und das finde ich das Entscheidende, dass beim Bauen oder bei der Partizipation, dass es nicht darum geht, dass man mitentscheiden darf und mitentwerfen darf. Weil das ist relativ langweilig. Also für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Architektin oder Entwerfer ist. Das Entscheidende ist, dass du deine Kraft reingibst und damit auch Erinnerungen schaffst. Und nicht nur so, ich hebe meine Hand für Variante A oder B, da ist kein Kraftakt drinnen. Und das ist auch was ich in Ghana gelernt habe, da redet man von charged objects, also von aufgeladenen Dingen oder aufgeladener Materie. Es gibt Materie, die ist einfach hohl, leer, nix, da steckt nichts drinnen und dann gibt's was, die ist aufgeladen. Und so ein Altar ist aufgeladen, wenn da ganz viele Leute dran gearbeitet haben. Genauso wie eine Lehmwand, die, ich weiß nicht, wie oft berührt wurde beim Mischen, beim Versetzen, beim Retuschieren, beim Verputzen. Das steckt in so einer Wand drin. Das ist was ganz anderes, als wenn einfach nur irgendwie was aus dem 3D-Plotter rauskommt. Und die Zeit, die man in was hinein investiert und den Fokus, die Sorgfalt, die Hingabe, das lädt wirklich auf und das spürt man auch. Und das finde ich die tatsächlich wichtigere Partizipation, weil man da eben diese Selbstbefähigung, die Selbstermächtigung, die eigene Kraft in sich wirklich dann nach außen hin zeigen kann und einen Ausdruck verleihen kann und die ja wirklich spürbar ist.
Jetzt hat das ja viel mit dem Material Lehm zu tun, wo man auch mitarbeiten kann.
Das ist richtig, genau. Also das ist ein wunderbar inklusives Material. Das ist eine der fantastischen Eigenschaften von Material Lehm. Weil wenn ich mit einem Material arbeiten würde, das toxisch ist oder das Geräte braucht oder Werkzeug, das wiederum gefährlich sein könnte in der Benutzung. Weil beim Leben, da kann ich auch nur mit den Händen arbeiten. Ich kann es natürlich auch Hightech bearbeiten, aber ich kann auch nur mit den Händen arbeiten. Und das ist natürlich fantastisch. Also da kann ich wirklich jeden mit einbeziehen. Und das haben wir auf den Baustellen gehabt. Wir haben Menschen mit Behinderung gehabt. Wir haben sehr alte Personen auch dabei gehabt, die sonst eigentlich keinen Job mehr auf der Baustelle bekommen hätten. Und eben auch die Kinder, das ist natürlich, haben die am Vormittag normal Schulunterricht gehabt, aber am Nachmittag, wenn sie dann Töpfern gehabt hätten oder andere kreative Fächer, da haben sie dann Töpfern im Maßstab von einem Gebäude gehabt. Aber das Material ist dasselbe gewesen und dieses Gefühl, in feuchten Lehm zu greifen und das ist ein wunderbares Gefühl. Und das lädt wirklich alle dazu ein, das ist ja, mitzumachen. Und das ist schön.
Aber ist das jetzt, weil du hast es von Ghana und Bangladesch gesprochen, ist das dort noch üblicher?
Ja.
Schon.
Das ist natürlich der Vorteil, wenn man in so einem Kontext arbeitet, dass der Lehmbau da noch Tradition ist und Realität ist. Also es leben ja immer noch etwa drei Milliarden Menschen in Lehmbauten. Das sehen wir nur nicht. Da wird immer oft so belächelnd gefragt, ja, das kann ja nicht der Ernst sein, Anna, dass das irgendwie ein Baumaterial der Zukunft ist. Das ist vielleicht eine kleine Nische. Da denke ich mir, ja, du bist lustig. Das leben wahrscheinlich mehr Menschen in Lehmbauten als in jedem anderen Material. Und noch, die Zahlen gehen natürlich runter. Aber das sind unsere Leitbilder schuld, die wir bauen. Und dieses Narrativ, das wir einfach weltweit übergekippt haben, bau ein Haus aus Beton und du musst dich nie mehr wieder um irgendwas kümmern und das ist hält für die Ewigkeit und du fühlst dich wohl und gesund, weil du hast das geschafft, du gehörst mit zum Club die es geschafft haben und du fühlst dich glücklich und zufrieden bis an dein Lebensende. Das stimmt so nicht. Also das hat dieses Narrativ hat dafür gesorgt, dass wir unsere natürlichen Ressourcen ausbeuten, dass der Klimawandel befeuert hat, dass wir auch die soziale Schere, also die soziale Ungerechtigkeit immer weiter vorantreiben. Der Lehm ist ein Material, das ist von der Natur gratis gegeben, hat jeder Zugriff dazu. Von dem her ist er ein emanzipatorisches Material. Also das Wissen wird verbreitet, aber nicht, dass da ist kein Patent drauf. Da ist nichts, was man sozusagen, das Material ist wirklich geschenkt. Und deswegen ist es unendlich sozial. Und obendrein ist es auch noch so wunderschön.
Wann waren deine ersten Berührungen mit dem Lehm oder wie ist deine Begeisterung für den Lehm entstanden?
Ich hatte tatsächlich schon die Wunschvorstellung, bevor ich angefangen habe, Architektur zu studieren, weil ich war ein Jahr in Bangladesch davor und habe dort schon die schönen Lehmbauten gesehen. Und ich habe wirklich Interesse gehabt am Lehmbau schon von, ich weiß auch nicht warum. Wir haben einfach diese schönen traditionellen Bauten und diese vielfältige Baukultur mit dem Material verknüpft, unendlich gut gefallen. Ja, und dann habe ich angefangen zum Studieren und Linz war natürlich mit Roland Neiger und mit der Vorarlberger Schule sozusagen sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, aber mehr auf Holz. Und den Lehm habe ich dort nicht wirklich entdeckt an der Uni. Da schaut man natürlich die ganzen Architekturzeitschriften durch, die da so rumliegen und da kommt der Lehm nicht vor. Und dann hatte ich das Glück, dass ein Workshop angeboten wurde an der Uni mit Martin Rauch. Und ich weiß nicht, ich habe das Poster gelesen und habe mir gedacht, jetzt komme ich doch noch ran an den Lehm. Und ich habe es da damals schon wirklich aufgegeben gehabt. Und war aber gleichzeitig ja wirklich in der Krise, wenn man die klassische Vordiplomskrise, wenn man sich denkt, bin ich dann fertig in einem Jahr und was dann? Ich habe mir das nicht vorstellen können, da irgendwie Einfamilienhäuser zu planen oder ja mit diesem Material. Nein, ich habe es mir wirklich nicht vorstellen können. Und ich habe immer auch diese Leidenschaft gehabt für Entwicklungszusammenarbeit, soziale Gerechtigkeit, Ökologie und ja, dem kreativen Jucken. Und dann war dieser Workshop und der Moment, wo ich meine Hände im Lehm gehabt habe, habe ich gewusst, das ist mein Material und das ist dieses Missing Link, das fehlende Verbindungsstück zwischen eben der sozialen Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit und der Schönheit. Und dass ich das da alles wirklich mit einem Material verbinden kann. Und daraufhin habe ich mein Diplomarbeitsthema geändert und habe die Schule in Bangladesch entworfen, die dann ein Jahr später dann gebaut wurde, gemeinsam mit Eike Roswag.
Wie war das so einfach möglich, dann dort eine Schule zu bauen?
Das war deswegen möglich, weil ich wirklich 6 Jahre davor wirklich intensiven Kontakt gehabt habe mit der Dorfgemeinschaft, auch die Sprache kann und wirklich der Familienmitglied war. Und ohne dem Vertrauen wäre das nicht möglich gewesen. Das war Grundvoraussetzung. Das merke ich auch jetzt, wenn ich in Ghana baue. Ich habe mir gedacht, naja gut, jetzt wenn man sich schon mal so eingelassen hat auf Kultur und so weiter, da geht das beim zweiten Mal schneller und so. Ja, geht teilweise schon, aber das war schon, also ich hab schon wieder ziemlich bei Null anfangen müssen in Ghana und das braucht eine Zeit. Und also das von Fast Architecture, da kommt man nicht weit, wenn man in dieser Intensität arbeiten will. Da muss man wirklich sich die Zeit nehmen, Vertrauen aufbauen und da gibt's auch keinen Shortcut. Da muss man einfach die Zeit aufwenden dafür.
Aber wie ist das? Du bist ja irgendwie eine Vermittlerin zwischen den Welten. Also du bist nach Bangladesch gegangen und hast dort die Schule gebaut, hattest natürlich schon viel Erfahrung dort. Jetzt holst du dein Wissen aber auch hier wieder hierhin. Mhm. Also was ist übertragbar und was ist nicht übertragbar oder nicht so einfach?
Ja, das Schöne ist, dass wir Menschen alle dieselben Grundbedürfnisse haben. Und das geht von der Partizipation, vom Selbstausdruck an bis hin eben, dass wir eine gute Zukunft brauchen und nicht mehr Ressourcen verbrauchen dürfen, als uns zusteht, egal wo auf dem Planeten wir geboren sind. Und diese globale Perspektive, dass wir lokal überall wunderbare Baumaterialien zur Verfügung haben, natürliche Baumaterialien zur Verfügung haben und dass das alles ist, was es braucht, um wirklich was Gutes zu schaffen. Und ich habe früher immer geglaubt, das Wichtigste sind die Technologien, die man irgendwo am dauerhaftesten baut und was der Kuckuck ist. Und ich habe gemerkt, mittlerweile das Wichtigste ist wirklich das Vertrauen zu stärken, dass das, was man hat, alles ist, was man braucht. Und das ist egal, in welchem Kontext das ist. Und die Kraft der Partizipation, die Kraft des Prozesses, ist mir sicher bewusst worden im Bauen in Bangladesch, im globalen Süden. Und dass wir das hier komplett aus der Hand gegeben haben, das ist wirklich, also das ist so ein Verlust. Und auch diese unglaubliche Kontrolle, die wir haben, dieser Drang nach Perfektion, das tut uns nicht gut. Weil das hebelt eigentlich die Partizipationsmöglichkeit aus. Also das ist der Killer. Perfektion ist der Killer. Und dass wir da wieder weg müssen und mehr hin zum gesunden Menschenverstand, wir nehmen Dinge unendlich ernst oder nehmen sie wie ein Naturgesetz hin, die Regeln und Normen, die überhaupt keine sind. Und die wirklich wichtigen Rahmenbedingungen, wie die endlichen Ressourcen, das Klima, das nehmen wir einfach nicht ernst genug. Und nur weil irgendeine Lobby das durchkriegt, eine Regel oder eine Norm durchzusetzen, da müssen wir uns doch nicht dran halten. Also wir haben so viele blödsinnige Normen und die müssten wir alle mal wirklich kategorisch durchackern und schauen, wer profitiert davon. Dienst den Menschen und heilt die Natur oder verletzt sie. Und das ist eine Arbeit, die steht an und das müssen wir ganz dringend machen, weil da fallen ganz viele Normen und Regeln raus. Manchmal ist es so, dass man versucht, die Sicherheit um ein Müh nach oben zu schrauben und dabei reißt man dann so viele Gebäude ab, weil sie dann nicht mehr reinpassen oder wir brauchen so viel mehr an Materialien, die tatsächlich dann über den Klimawandel die Gesundheit und die Gefährdung von vielen, also von uns allen eigentlich aufs Spiel setzen. Und das ist nicht im Verhältnis und das haben wir komplett aus der Balance gekippt.
Lemba tut sie auch gerade damit schwer, weil es dafür noch wenig Normen gibt und man deswegen wahrscheinlich gar nicht so einfach damit bauen kann.
Es gibt, Gott sei Dank, auch immer mehr Vorgaben, also im privaten Bereich, zumindest in Deutschland, ist es schon wesentlich vereinfachter worden als noch vor Jahrzehnten, aber es ist immer noch viel zu wenig und was das größte Problem ist die mangelnde Kostenwahrheit oder die komplett fehlende Kostenwahrheit. wenn ich jetzt ein Material neu kaufe, dann müsste da mitberechnet sein, in diesem Kilo Stahl oder Aluminium oder Zement, wie viel CO2 steckt drinnen, ist dieses Material leicht recycelfähig, ist es ein Downcycling? Das ist ja meistens, wenn wir über Recycling reden, reden wir über Downcycling. Das heißt, wir müssen wieder sehr viel Energie zuführen, damit wieder das brauchbar ist. Oder wir müssen wieder neue Materialien dazufügen, noch mehr Zement, damit es wieder klebt und so weiter. Und das ist kein wirkliches Recycling. Und das müsste man bewerten. Dann auch, wie viel Narben hinterlässt es an der Natur. Wie gesund ist es darin zu leben? Wie einfach ist es zu reparieren und so weiter und so fort. Also die ganzen Dinge sind mit realen Kosten verknüpft. Was wissen wir, wenn wir jetzt ein Gebäude abreißen, dann müssen wir diese Dinge entsorgen und zahlen dafür. Aber das müsste wirklich, und das ist auch noch kein gerechter Preis, aber das müsste tatsächlich, dieser Preis müsste beim Kaufen berechnet sein, weil wenn man es jetzt billig kauft und sagt, ja gut, dann haben halt die nächsten Generationen haben das Pech, das dann entsorgen zu müssen. Das ist ein schlechter Deal mit der Zukunft. Also die Rechnung zahlen die kommenden Generationen und die zahlt die Weltgemeinschaft im Moment. Aber die Kosten sind real und das wünsche ich mir und das fordere ich auch ein, dass es da Umstellungen in der Besteuerung gibt, dass diese Kosten Wahrheit entstehen kann und dass diese reellen Kosten schon beim Kaufpreis mit berechnet werden.
Also du bist optimistisch, dass es gelingt, da ein Umdenken
natürlich
zu...
Natürlich. Also unser Wirtschaftssystem ist keine Natur gewollt, zum Glück. Es ist menschengemacht und wir können das reformieren und das müssen wir auch.
Wie beobachtest du oder siehst du die... Also es ist jetzt eine Bauwende zu spüren, ist zu spüren, dass die Leute sich vermehrt für den Lehmbau interessieren. Also ja. Gerade bei den Jungen eine große Begeisterung. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das merkt man in den Universitäten, dass das immer mehr Thema ist. Ich habe neulich auf Instagram einen vom Detailmagazin einen Clip gesehen, wo sie Studierenden in München 3 Details unter die Nase geschoben haben. Das eine war Mies van der Rohe, das andere war Herzog Dömeron, die Elbphilharmonie. Und das haben sie halbwegs rausgefunden, aber richtig begeistert waren sie dann, wie es dann das Haus rauchgekommen ist mit der Stammflamme. Okay. Da haben wir es richtig gemerkt. Und das haben sie erkannt. Und da waren viel mehr Emotionen dabei als irgendwie bei den, und man merkt schon, da tut sich was. Also da sind die Sympathien definitiv da. Wir brauchen mehr ausgebildete Fachkräfte, auch im Bereich Handwerker, da müsste auf jeder HTL müsste das unterrichtet werden, genauso wie wenn man lernt, Ziegel zu mauern, müsste man eine Stampflehmwand mal stampfen und mit Lehmziegeln und mit Lehmmörtel arbeiten. Das sind ja alles keine Schwierigkeiten. Das muss nur integriert werden.
Du selber hast ja eine eigene Entwurfsmethode, sage ich mal, entwickelt, wie du an deine Gebäude herangehst. Und es hat ja viel auch mit dem Werkstoff Lehm zu tun.
Ja, genau, das ist das Clay Storming, das ich mit Martin Rauch gemeinsam entwickelt habe. Also das ist ja ganz ein intuitiver Prozess. Entwerfen ist ja nichts anderes als Entscheidung treffen. Und wir wissen alle, dass die besten Entscheidungen aus dem Bauch kommen, aus der Intuition. Und in der Architektur lernen wir immer den Intellekt schulen und zu argumentieren und abzuwägen und zu analysieren. Aber wir können auch die Intuition schulen und wir können uns wirklich drauf verlassen. Und diese innere Stimme ist da, die muss man einfach rauskitzeln, auf die muss man vertrauen. Und das ist dieser Claystorming-Prozess, den unterrichte ich auch in Workshops. Bietet es an, dass man wieder in diesen Fluss, in diesen Flow kommt, wo man wirklich mit sich verbunden ist. Und man arbeitet dann an großen Tonblöcken. Also es ist wirklich ein 3D-Skizzieren, sehr physisch wirklich, wo man reinarbeitet. Und es ist wirklich so ein, irgendwann übernehmen die Hände wirklich die Impulse direkt aus dem Bauch raus und es geht gar nicht übers Gehirn, gar nicht übers Rationale. Und die Schwierigkeit ist gar nicht so einfach, die Schwierigkeit ist, das Ego draußen zu lassen. Wirklich leer zu werden und einfach umsetzen, was an den Impulsen kommt. Und lustig, wenn ich diese Workshops mache, ist die Erkenntnis, dass wir machen dann auch städtebauliche Modelle, dass das nie auf einem Raster basiert, dass die Autos vergessen werden und dass es keine Einfamilienhäuser gibt.
Das gibt's nicht. Wahrscheinlich so schwer zu formen, die kleinen.
Es ist immer verdichtetes Bauen und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie aus den Impulsen raus wirklich schöne Räume entstehen und viel lebendiger, viel spielerischer. Mein, unser Beruf ist ja auch wirklich zart geworden, also wirklich so blutleer und irgendwo die Freude muss wieder zurückkommen beim Entwerfen und beim Bauen. Und das haben wir wirklich ganz schön wegrationalisiert. Und das sieht man der Architektur an, das sieht man den Städten an. Und wir müssen wieder zu mehr Freude hin und wir müssen mehr zum Spielerischen hin. Und das ist ja alles eigentlich wirklich ganz eng verknüpft mit dem Bauen.
Aber bei dem Campus St. Michael in Traunstein, da habt ihr das angewendet.
Und genau, da haben wir genauso. Da haben wir am Anfang geschaut, also haben wir das Raumprogramm ausgerechnet und dann haben wir gesagt, okay, das eine ist so und so viel Kiloton, das andere ist so und so viel Kiloton, die beiden Gebäude. Und dann haben wir geschaut, wie fühlt sich's richtig an? Ist es wirklich was Kompaktes, Hohes? Ist es eher was Ruhiges, Flächigeres? Und da wirklich ganz viel ausprobiert. Und das Schöne ist, am Ton, er lässt sich so schnell umformen. Das ist nicht so wie beim Modellbau, wo ich nachmessen muss und dann klebe ich umeinander, dann klebe ich da vielleicht schon eine Viertelstunde und dann mag ich es nicht mehr ändern, sondern mit Ton kannst du so schnell wieder umändern und immer wenn du was baust, kriegst du sofort einen Impuls zurück. Ja, ist stimmig oder ist nicht stimmig. Mhm. Und deine Hände suchen eigentlich dann im Material nach dieser Form. Und da war der Koch dabei, der Christian, da war der Direktor Wolfgang Dingereiter dabei, da waren viele beteiligt an dem Prozess. Und klar, wir sind dann schon immer wieder ins Studio zurück und haben dann wirklich ganz konzentriert gearbeitet. Aber so Grundimpulse sind auf jeden Fall vom Gemeinschaftlichen gekommen und es hat sich ja jeder Teil davon gefühlt, weil man kommt da mit einem Modell, das ist nicht getrocknet, das ist feucht. Wenn man was umändern will, dann macht man das in der Besprechung, dann kann man es gleich ausprobieren. Ah ja, nein, also wir wollen eigentlich schon alles eingeschossig, oder machen wir alles eingeschossig, da bleibt kein Garten mehr übrig, okay, dann gehen wir wieder auf. Also das ist so, da kann man so richtig schön ausprobieren. Und wir sind auch mit dem feuchten Ding zum Denkmalamt gegangen. Und die haben uns dann auch wieder neu anfangen lassen. Aber das gehört dazu. Also das ist auch so eine Übung in dem Claystorming-Prozess. Das ist die Shiva-Übung. Shiva ist ja, steht ja für Zerstörung, aber auch wieder Neues entstehen lassen. Und das sind so wahnsinnig wichtige Übungen, wo man merkt, manchmal ist es eine Befreiung, das Loslassen. In den meisten Fällen ist es sogar Befreiung. Weil wenn was einfach nicht stimmt, dann, wir verteidigen oft ganz bissig unsere Entwürfe bis zum Gehtnimmer. Und oft, wenn es wirklich hakt, dann gibt es einen Grund dahinter. Und eben zerstören, das Modell zerstören und loslassen und wieder von Neuem anfangen, da ergeben sich so viel Möglichkeiten dann auch, wenn man vor allem nicht ganz blank zerstört, sondern quasi mit, es ist nicht so, dass das weiße Papier im übertragenen Sinn übrig bleibt, sondern schon das zerknitterte Papier sozusagen und der zerknitterte Ton, wo man dann reinarbeiten kann. Das ist meistens wirklich enorm hilfreich. Und dann wechselt man auch die Modelle durch. Da merkt man am Anfang, jetzt arbeite ich im Entwurf von einem anders. Strange und dann irgendwie hoffentlich mal nichts kaputt und dann für manche ist total angenehm, weil sie sich denken, ist ja nicht das meine, muss ich mir nicht so viel, gehen wir viel frischer ran. Und lustigerweise noch, oft kommt der Kommentar nach fünf Minuten so, jetzt habe ich ganz vergessen, dass das gar nicht mehr das meine ist. Also man ist so schnell drinnen und das ist so schön zum Erleben, dass diese Autorenschaft gar nicht mehr so entscheidend ist, dass es wirklich um das Gemeinsame geht. Und immer wieder loslassen, das Ego loslassen, ist das Wichtigste beim Entwerfen. Das steht so im Wege. Und wirkliche Intuition fließt dann am besten, wenn das Ego leise ist.
Naja, und bewundernswert ist ja, was für tolle Gebäude dann auch dabei entstehen. Jetzt hast du ja für dich Arbeitsbereiche und Möglichkeiten geschaffen, die irgendwie ideal sind, um mit dem Material und mit den Menschen und den Methoden zu arbeiten, die du für richtig hältst. Was gibt es denn was du jungen Menschen raten würdest, die jetzt im klassischen Büro sitzen, die klassischen Baumaterialien verwenden müssen, also die halt im klassischen Bauprozess gefangen sind?
Müssen tut niemand. Es ist immer eine Entscheidung. Und die Entscheidung kann man jeden Moment neu treffen. Und klar ist es nicht so einfach, von heute auf morgen komplett umzustellen. Es ist aber möglich. Und mein Rat, den ich habe, ist immer so ein Drittel, Drittel, Drittel. Also ein Drittel Brotjob. Also irgendwas, was die Grundbedürfnisse halt deckt. Egal, ob es jetzt Kellnern ist oder ob es die, es kann auch die Lehre sein. Bei mir ist oft die Lehre, die Vorträge. Irgendwas, wo man weiß, da ist ein sicheres Polster da. Und dann ein Drittel ist wirklich der Herzjob, der Herzberuf, wo man sich wirklich berufen fühlt, wo einem die Leidenschaft und die Liebe hinzieht. Und das letzte Drittel ist einfach eine glückliche Genügsamkeit, zu schauen, was brauche ich denn wirklich. Und den Rucksack verkleinern, den man mitzieht. Und bei mir ist zum Beispiel auch, also ist das auch eine Quelle der Inspiration geworden. Also die Kleidung zum Beispiel. Ich habe halt danach festgestellt, ich will nicht mehr diese Kleidung aus dieser Fast-Fashion-Produktion tragen. Ist aber die günstigere Kleidung. Gut, also dann habe ich angefangen, selber ein Schneiden zu lernen bei Schneiderin hier in Laufen, Veronika Lang, und trage sie immer noch sehr viel Secondhand und oder halt dann die eigenen Dinge, die man mit den Frauen in Bangladesch, mit Dipti Textiles jetzt entstehen lassen. Und dieses Projekt ist entstanden über das selber Schneidern lernen. Und das war eben eigentlich als Grund, die Grundintention war die Genügsamkeit, einfach Dinge des Alltags selber zu machen, selber zu gestalten, statt sie zu kaufen. Und das wiederum hat dann zu einem Textilzweig von meinem Büro geführt, sozusagen, der wirklich jetzt Fair Fashion, faire Mode mit den Schneiderinnen in Bangladesch gemeinsam herstellt und auch faire Kunst, wo wir unsere Architekturprojekte in Stickereien verarbeiten.
Und die, wo verkauft ihr die dann oder wie kommt man an eure Moden dran?
Oft nehme ich, also ich habe immer meinen Bauchladen dabei bei den Vorträgen, verkaufe ich oft danach. Wir haben in Laufen einen kleinen Laden, in Salzburg haben wir, bei der Ecke Burmeister, Ökotür sind wir mit dabei und im Online-Shop in Dipti Textiles. Und im VAI gerade.
Ah, okay. Genau, das VAI ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade eine Ausstellung dort. Magst du kurz beschreiben, was man da sehen kann, was da ja ausgestellt ist?
Ja, die Ausstellung im Vorarlberger Architekturinstitut ist eine große Freude, haben wir gerade eröffnet. Kuratiert ist sie von Verena Jacobi-Konrad und Clemens Quirin und Dominika Sammüller. Und die drei, die kenne ich schon so lange. Und das war so schön, einfach von Freunden, Freundinnen den Blick von außen auf meine Arbeit verweilen zu lassen und da die Essenz raus, die haben die Essenz rausgepickt. Und da sieht man Modelle, man sieht Zeichnungen, man sieht Fundstücke, die mich inspiriert haben, man sieht Videos von der Apology-Rede, also wo ich mich quasi entschuldigt habe als Architektin, Vertreterin des globalen Nordens beim globalen Süden für das Leitbild, das wir über Jahrhunderte eigentlich geprägt haben, und bis hin natürlich wunderschönen Fotos von Ivan Bahn, Kurt Herbst, also da ist die, und die Textilien sind auch dabei, also da ist, ja, ist ganz viel auf sehr intensiv die Essenz quasi herauskristallisiert. Man sieht, wie Fassaden entstehen, wie das Claystorming ist ein ganz großer Aspekt dort, auch ist ein Workshop mit dokumentiert worden, wie man sieht, wie dieser Prozess, dieses intuitive Entwerfen. Ja, und man, viele Farben, viel Farben, durchaus auch viel Ton, ja, das sieht man.
Vielleicht kannst du mal beschreiben, weil wir haben jetzt viel über die Prozesse gesprochen, was dich inspiriert, was dich sozusagen auch antreibt. Aber wie ist das, wenn man jetzt in einem deiner Gebäude steht? Also wie fühlt sich das an? Was kannst du das beschreiben?
Es fühlt sich an wie eine Umarmung der Erde. Das ist aber nicht auf meine Mist gewachsen, sondern das ist einfach diese unglaubliche Ausstrahlung von der Materialerde. Das hat so was Wohltuendes, Geborgenheitsschenkendes und Vertrauensstärkendes, dieses Material. Und Ja, man geht rein und fühlt sich nicht abgeschnitten von der Natur, wie es normalerweise ist, wenn man in ein Gebäude reingeht, sondern man fühlt sich immer noch als Teil der Natur. Und die Erde hat diese große archaische Urkraft und die spürt man. Und auch diese Weichheit gleichzeitig. Die Sinnlichkeit, die Farben, das ist das, was man spürt.
Der Lehmbau ist ja auch, den muss man ja nicht nur Kuben bauen, sage ich mal, sondern oft sind das ja auch weiche Formen, die du dann dort baust, oder?
Ja, das Schöne ist, dass der Lehm überall anders ist. Und die Menschheit hat so viele verschiedene Techniken entwickelt, die wirklich zugeschneidert sind, genau auf das lokale Klima und auf die Bodenbeschaffenheit. Und bei uns habe ich viel Steine drinnen, da ist der Stampflehm naheliegend, auch weil er sehr viel trägt. Und ja, so habe ich zum Beispiel Traunstein ist gebaut worden. Stampflehm kommt von Martin Rauch. Und der Stampflehm ist jetzt nicht so gern rund, weil er halt eine Schalung hat. Also man kann schon rund, aber das ist halt teurer. Also das heißt, man baut ihn eher geradlinig, wobei ich sehr viel Diagonalen drinnen habe in Traunstein. Bei Raster ist nicht so das meine. Und in Bangladesch zum Beispiel hat er keine Steine drin. In Bangladesch ist der Lehm vom Himalaya. Also Lehm ist ja wirklich erodiertes Gestein, erodierte Berge. Und da ist der Himalaya quasi schon so klein gerieben, dass da keine Steine mehr drinnen sind. Und da habe ich mit Wellerbau gebaut oder haben wir mit Wellerbau gebaut und der braucht keine Schalung. Da kann man dann auch viel organischer und geschwungener dann auch bauen. Und so entsteht quasi die Architektur aus dem Verständnis von dem Ort raus, aus dem Material, aus dem Klima. Und das ist das Spannende, weil das jetzt letztendlich auch die Grundlage für Baukultur ist. Aus diesen Parametern entsteht auch die Vielfalt und die Authentizität. Und das ist das, was wir, glaube ich, immer mehr vermissen und wo es uns wieder hinzieht.
Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Anna.
Dankeschön. Danke.
Das war die Architektin und Lehmbauexpertin Anna Heringer. Schaut euch auch die Ausstellung an, die über Anna Heringer derzeit im VAI, dem Vorarlberger Architekturinstitut, zu sehen ist. Ich möchte euch zudem zwei Bücher von Anna Heringer empfehlen. Ein Buch mit Bildern von dem Fotografen Ivan Bahn und ein anderes, ein ganz persönliches Buch von Anna Heringer mit dem Titel Form Follows Love. Sie selber sagt, das eine Buch schildert ihre Gedankenwelt und das andere sei wie ein Bildertagebuch, das ihren Weg nach Bangladesch und zurück nach Europa nachzeichnet. Die dazugehörigen Buchbesprechungen findet ihr über den Link in den Shownotes bei unserem Kooperationspartner Castello Books. Wie wir gehört haben, arbeitet Anna Heringer viel mit Martin Rauch aus Vorarlberg zusammen. Martin Rauch selber habe ich noch nicht interviewt, aber seinen Schwiegersohn Martin Makowitz. Hört doch auch rein in das Gespräch mit ihm. Auch da geht es um das Bauen mit Lehm. Hört rein in die Folge 29 von Morgenbau. Hat euch die Folge gefallen, dann unterstützt uns doch, indem ihr unseren Podcast weiterempfehlt, indem ihr unsere Newsletter abonniert, indem ihr uns auf Spotify liked und am besten uns auch monetär unterstützt via Steady. Ich sage euch jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.